Dein Sohn ist 3 Jahre alt und spielt mit seiner Schwester Puppen. Dabei zieht er sich Prinzessinnenkleider an. Mit 7 Jahren merkt er, dass er sich mit längeren Haaren wohler fühlt und möchte sie nicht mehr schneiden. Mit 16 Jahren lackiert sich Markus die Nägel und möchte fortan nur noch mit seinem geschlechtsneutralen Zweitnamen Nicola angesprochen werden. Die Eltern von Markus sind ratlos über die offensichtlichen Vorlieben ihres Sohnes. Und so wie ihnen geht es auch anderen Eltern. Es ist für sie oftmals schwierig nachzuvollziehen, was in den Köpfen ihrer Kinder abläuft. Ist das Verhalten bloß ein Spiel mit Geschlechterrollen oder ein spezieller Ausdruck der Persönlichkeit? Oder ist es ein klarer Hinweis, dass der Sohn oder die Tochter sich im falschen Körper fühlt? Wie sollen Eltern in dieser Situation reagieren? Welche Unterstützung brauchen Kinder und Jugendliche, die sich mit ihrem biologischen Geschlecht nicht oder nicht mehr identifizieren? Und wie sollte die Gesellschaft ihnen begegnen? Ich bin Stephanie Naujoks vom Team Kommunikation und Marketing der Psychiatrie Basel-Land und moderiere durchs Gespräch. Und damit herzlich willkommen im Psychoversum, dem Live-Podcast der PBL. In jeder Folge beschäftigen wir uns mit Themen zur psychischen Gesundheit, sprechen mit Expertinnen und Experten der PBL und versuchen, Fragen zu klären, die uns bewegen. Auch wenn wir mit Fachpersonen sprechen, richtet sich dieser Podcast an alle, die mehr über psychische Gesundheit erfahren möchten, ganz ohne Vorkenntnisse. Als Experte ist heute Jochen Kindler anwesend. Jochen, du warst ja bei unserer ersten Podcast-Folge schon unser Gast. Schön, dass du heute wieder hier bist. Möchtest du dich noch einmal für alle neuen Hörerinnen und Hörer vorstellen?
Vielen Dank für die Einladung, liebe Stephanie. Wunderschönen guten Abend an alle. Mein Name ist Jochen Kindler. Ich bin seit 1,5 Jahren Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Basel-Land. Und ich durfte ab 2020 in Bern die Gender-Sprechstunde mit aufbauen, gemeinsam mit der Pädiatrie an der Universitätsklinik dort. Und auch hier haben wir eine Gender-Sprechstunde in Basel-Land, wo ich ein Teil des Teams bin. Von daher interessiert mich das Thema sehr. Es interessiert mich auch, dass dieses Thema unglaublich starke Emotionen hervorruft, nicht nur bei den Kindern und den Eltern, was wahrscheinlich logisch ist, sondern auch innerhalb der Medizin und in der Politik, wenn man sich die Medienberichterstattung ansieht. Und bereits da gibt es Leute, die ganz stark eine Geschlechtsumwandlung, einen Geschlechtswandel und das Thema Geschlechtsidentität befürworten und andere, die es komplett ablehnen. Bereits da haben wir eine Binarität. Und ich hoffe, über das Gespräch mit dir heute diese Binarität vielleicht ein Stück weit auflösen zu können und Verständnis zu bewirken, warum das vielleicht Sinn macht, diese Binarität aufzulösen.
Genau, ich möchte heute mit dir über Geschlechtsidentität sprechen. Als Geschlechtsidentität wird die Zugehörigkeit zu einem Geschlecht in Übereinstimmung mit der eigenen Wahrnehmung verstanden. Es ist der Ausdruck des gefühlten eigenen Geschlechts, der mit dem biologischen Geschlecht übereinstimmen oder davon abweichen und sich im Laufe des Lebens auch verändern kann. Oftmals ist die Geschlechtsidentität ja stark von Vorstellungsbildern geprägt. Die typische Frau trägt überspitzt gesagt High Heels und Kleid, ist emotional und fürsorglich. Der typische Mann hingegen trägt Anzug und Krawatte und zeigt keine Schwäche. Weil diese Bilder so fest in unseren Köpfen verankert sind, ist es manchmal sehr schwierig, wenn die eigene Identität diesem Bild widerspricht. Jochen, was genau bedeutet es denn, wenn man von männlich oder weiblich spricht? Gibt es wirklich nur 2 Geschlechter?
Ich würde gerne unterteilen. Wir haben einerseits das biologische Geschlecht und da könnte man meinen, es gibt nur 2 Geschlechter. Es gibt nur Männer und Frauen und das ist genetisch angelegt mit unseren Chromosomen. Die XX haben, sind Frauen und die XY haben, die werden Männer. Aber wenn man genauer hinschaut, stimmt das bereits dort nicht, bereits bei der Biologie nicht, denn es gibt auch Menschen mit beiden Geschlechtsmerkmalen, die, wo wir von Intersexualität sprechen. Als Beispiel in den Medien gibt es beispielsweise die Caster Semenya, eine ganz bekannte Mittelstreckenläuferin, die, glaube ich, Olympiagold gewonnen hat und wo die Diskussion aufgebrochen ist, ist das ein Mann oder eine Frau? Und die Älteren unter Ihnen kennen vielleicht eine Landsfrau bzw. einen Landsmann von mir, Erik Schinniger, heute ein Skifahrer, eigentlich eine Skifahrerin, die, soviel ich weiß, Olympiagold als Frau gewonnen hat und dann zum Mann gewechselt ist. Also bereits da haben wir mehr als nur ein Geschlecht. Dann haben wir die Ebene des sozialen Geschlechts. Das ist das, was in der Literatur als Gender verstanden wird oder kommuniziert wird. Und das ist das, was letztlich wir kulturell an Eigenschaften einem Mann und einer Frau zuweisen. Wie hat sich ein Mann, wie hat sich eine Frau zu kleiden, zu verhalten, wie gestikuliert sie und wie verhält sie sich mimisch? Und das ist kulturell bedingt und wandelt sich nicht nur über die Zeit, sondern ist auch zwischen den Kulturen unterschiedlich. Beispielsweise bei den indigenen Völkern gab es immer schon die Two Spirits. Das heißt, das sind Menschen, die sowohl männliche als auch weibliche Rollenbilder vereint haben auf sich. Und die hatten in diesen Kulturen zum Teil sozial sehr wichtige Positionen wie Heiler oder Menschen, die eine beratende Funktion haben. Und zu guter Letzt haben wir dann die Geschlechtsidentität. Und das ist das, was du erzählt hast, jetzt gerade wunderbar benannt hast. Das ist das subjektive Empfinden in einem Spektrum zwischen Männern und Frauen oder zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit, sich irgendwo subjektiv zu identifizieren. Ich fühle mich ein Stück weit als Mann oder ein Stück weit als Frau, aber das ist so individuell, dass ich behaupten würde, da würden wir uns jeder auf ein Stück in diesem Spektrum an einer anderen Stelle sehen. Und das alles hat noch nichts zu tun mit der sexuellen Orientierung, also welchen Partner wir uns wählen, in wen wir uns verlieben. Homosexualität, Bisexualität oder Heterosexualität ist damit natürlich gemeint.
Im Rahmen dieses Themas fallen alle möglichen Stichworte. Du hast ja auch schon ein wenig angesprochen. Was meinen denn Menschen, wenn sie sagen, nicht-binär, trans? Und kannst du die Begriffe LGBTQIA+, queer und cis einordnen?
Ich starte vielleicht mit cis. Wir haben beim Cisgender die Situation, dass das biologische Geschlecht und das empfundene Geschlecht, also die Geschlechtsidentität, deckungsgleich sind. Das heißt, ein Mann biologisch fühlt sich als Mann. Heute geht es, glaube ich, sehr stark um das Thema Transgender. Und da ist genau die Situation, dass wir ein zugewiesenes biologisches Geschlecht haben, beispielsweise eine Frau, die sich aber subjektiv in ihrer Geschlechtsidentität als Mann fühlt, wo das also nicht deckungsgleich ist. Und diese Differenz, die kann für viele zu Konflikten, inneren Konflikten, dem Gefühl von Ablehnung und Isolation führen und durchaus auch zu Schwierigkeiten. Dann haben wir das Thema Bisexualität, also, glaube ich, hast du benannt, also Menschen, die jetzt eine Sexualpräferenz haben, wo sie sagen, ich wähle sowohl Männer als auch Frauen, ich kann mich in beide verlieben. Dann war der Begriff, glaube ich, queer benannt worden. Queer war ganz ursprünglich eigentlich ein Schimpfwort und wird heute verwendet, um alle Menschen zusammenzunehmen, die einer Standardsexualität nicht ganz entsprechen. Das heißt, sowohl in ihrer Geschlechtsidentität als auch in ihrer sexuellen Orientierung. Und LGBTQ, ich hoffe, ich kann es zusammennehmen, das ist Lesbian,
Gay,
Gay, Trans,
Queer,
dann gibt es Inter und Asexuell und das Plus dahinter vereint alle anderen. Das ist ein Überbegriff, der in den Medien durchaus heute schon verwendet wird. Also ein Begriff, der letztlich jede Binarität aufhebt.
Genau, im Zusammenhang mit Geschlechtsidentität fällt auch oftmals das Stichwort Geschlechtsdysphorie. Was genau bedeutet das?
Geschlechtsdysphorie ist im Grunde genommen eine medizinische Diagnose, die sich darauf begründet, dass ein Mensch sich anders fühlt als seinem biologischen Geschlecht zugeordnet, also wo genau dieses Thema Trans vorkommt. Er ist ein Mann, fühlt sich als Frau, er ist eine Frau, fühlt sich als Mann, wo das nicht deckungsgleich ist. Dann kommt da hinzu, dass dieser Wunsch sehr, sehr intensiv ist und in der Regel mit einem ganz intensiven Drang einhergeht, dass man die Rollen wechselt, aber nicht nur sozial, sondern auch körperlich und geht einher mit einer Ablehnung der eigenen, vor allem der primären körperlichen Merkmale. Das heißt, Frauen leiden dann ganz stark darunter, wenn die Mens einsetzt. Die lehnen ihre Brüste ab, die wollen eine tiefe Stimme haben und umgekehrt ist es bei den Männern die Ablehnung von einem Penis. Die wollen eine hohe Stimme haben, die hätten gerne Brüste. Und der Drang kann sehr, sehr stark werden und einen Leidensdruck, einen massiven Leidensdruck verursachen. Dann sprechen wir von einem Störungsbild heute. Und das Ganze ist nicht nur ein Moment, sondern das Ganze dauert mindestens 6 Monate. Das ist die Definition, die medizinische. Das Spannende an der Sache ist jetzt, dass wir ab nächsten Jahr in eine neue Diagnose, ein neues Diagnoseschema, das ICD-11, eintreten werden, wo entkoppelt wird, dass das Ganze ein Störungsbild sein muss, sondern wo dann heißen wird Geschlechtsinkongruenz, also wo quasi noch einmal klarer wird, da stimmt das biologische und das empfundene Geschlecht nicht überein, aber es muss gar kein Störungsbild sein, wenn man sich damit gut arrangieren kann, sondern das Störungsbild, das wissen wir heute, das entsteht vor allem durch die Ablehnung von außen, durch die Ablehnung der Gesellschaft von Menschen, die so anders empfinden.
Jetzt haben wir viel über Begrifflichkeiten gesprochen. Was genau ist denn, was für eine Rolle spielt die eigene Geschlechtsidentität in Kindheit und Jugend? Und wie unterscheidet sich diese Wichtigkeit in den verschiedenen Lebensphasen?
Die Geschlechtsidentität ist etwas, das sehr, sehr früh angelegt ist bei Kindern. Dass zwischen dem 2. und dem 5., 6. Lebensjahr kann ein Kind sich sehr, sehr gut identifizieren, ob es sich als Mädchen oder als Junge fühlt. Menschen, die dann später zu uns kommen, die sagen oft, ja, mir war das damals schon klar, dass ich, obwohl ich ein Junge sein sollte, biologisch mich als Mädchen gefühlt habe. Manche äußern das dann auch schon sehr, sehr früh. Dann kommt eine Phase zwischen dem 6. und dem 11., 12. Lebensjahr, also quasi bis zum Beginn der Pubertät, wo das Ganze sich stabilisiert, sich beruhigt, kann man sagen. Und dann ab dem etwa 11., 12. Lebensjahr mit den hormonellen Veränderungen und auch den körperlichen Veränderungen der Pubertät bricht das Ganze nochmal auf und verschärft sich in der Regel und nimmt nochmal an Fahrt auf, wenn Biologie und Empfinden eben nicht übereinstimmen. Und man muss sagen, das ist aber auch eine Phase, wo rein physiologisch jeder von uns sich auf die Suche macht, wer bin ich? Und da gehört eben auch die Sexualität und das Geschlechtsempfinden dazu. Ein Stück weit sind wir da alle auf der Suche und finden uns eben auf der einen oder anderen Seite wieder.
Du hast es schon angesprochen eigentlich. Kinder sind schon sehr früh neugierig und stellen unendlich viele Fragen, auch zu Themen wie Liebe und zum eigenen Geschlecht. Und das gehört auch zur normalen Entwicklung dazu. Und dahinter steckt oftmals mehr als eine reine Neugier. Sie wollen diese für sie abstrakten Sachverhalte auch verstehen können. Eltern fühlen sich ja davon aber auch oftmals überrumpelt und wissen nicht, wie damit umgehen. Hast du konkrete Tipps, wie Eltern mit Fragen ihrer Kinder zur Geschlechtsidentität umgehen können oder sollen und wie sie diese ganzen verschiedenen Identitäten erklären können?
Das ist eine wichtige Frage. Ich glaube, ganz zentral ist, dass die Eltern, wenn ihnen das möglich ist, einen Raum schaffen sollen, wo das Kind sicher und ohne Vorurteile nach dieser Identität suchen dürfen, wo sie explorieren dürfen, wo sie ausprobieren dürfen, ohne dass sanktioniert wird, ohne dass bestraft wird. Das hat immer auch, glaube ich, damit zu tun, dass die Eltern selber ihre Rolle reflektieren müssen, nachdenken müssen, wer bin denn ich selber, wie stehe ich zu dem Thema Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung. Weil die Kinder draußen schon sehr viel Ablehnung erfahren. Das heißt, sie brauchen eigentlich einen Ort, wo sie geschützt sind, wo sie nicht irgendwie gefährdet sind, dass sie gemobbt werden, wie in der Schule. Und ich bin der ganz festen Überzeugung, dass in den allermeisten Fällen, auch wenn ein Kind sich auf die Suche macht und Dinge ausprobiert, wie mit Puppen spielen, ein Junge oder umgekehrt, ein Mädchen, das sich dann die Haare kurz schneidet, dass in den allermeisten Fällen trotzdem eine Rückkehr wird zu einer Standard-Geschlechtsempfinden. Aber wir sollen die Möglichkeit schaffen, dass das Kind alles sein darf eben nicht bewerten. Das ist das, was ich den Eltern raten möchte. Auch wenn mir bewusst ist, dass, das nicht so einfach ist, weil wir alle mit unseren Einstellungen leben und aufgewachsen sind und da uns selber stark hinterfragen müssen.
In welchen Situationen sollten sich Eltern denn professionelle Unterstützung holen?
Dann, wenn das Kind unter der Situation leidet, länger leidet als vielleicht ein, zwei Wochen. Das drückt sich häufig aus, dass Kinder Angststörungen entwickeln oder depressive Symptome sich zurückziehen. Das ist eins der Gründe, wo wir sagen, bitte holen Sie sich professionelle Hilfe. Ein anderer Grund ist sicherlich, wenn durch die Thematik selber im Familiensystem solche Konflikte entstehen, die nicht mehr auflösbar sind, dass das ganze System Hilfe braucht. Wenn ein Elternteil beispielsweise mit der neuen Situation nicht umgehen kann, das ist das andere. Ein dritter Teil wäre, wenn Fragen auftauchen, zum Beispiel, was für therapeutische Möglichkeiten gibt es, weil die irgendwann entstehen. Und ein vierter Teil wäre sicherlich, wenn das Kind von außen stark gemobbt wird, beispielsweise in der Schule, das sehen wir immer wieder. Und wenn es da Unterstützung bräuchte, auch in der Kommunikation mit außen und in der Stärkung der Familie als sich und natürlich von dem betroffenen Kind, von dem Kind, das da in der Situation drinnen steckt.
Wir haben nun hauptsächlich über Kinder gesprochen. Inwiefern lassen sich denn deine Punkte auf Jugendliche übertragen? Wie unterschiedlich sind ihre Bedürfnisse im Vergleich mit Kindern?
Ich denke, die Kinder haben noch eher einen, also die jüngeren Kinder haben noch eher einen spielerischen Umgang mit der Situation. Die probieren aus, die spüren. Aber die haben noch keinen großen Druck, jetzt was zu verändern. Die sagen vielleicht mal, ich mag meinen Penis nicht, aber das ist alles für sie noch mit weniger Leidensdruck verbunden. Das nimmt aber dann wirklich ganz stark zu, sobald sich der Körper in der Pubertät verändert. Und mein Eindruck ist ganz stark, dass dann die Kinder wie unter auch einen zeitlichen Druck kommen. Ich muss jetzt was tun, denn wenn ich die Pubertät durch habe, dann bin ich ein Mann oder bin ich eine Frau und kann das nicht mehr stoppen und umkehren. Und dadurch entsteht viel mehr Druck, viel mehr Leid und viel mehr Emotionalität im Thema. Ja, ich glaube, das ist für mich der zentrale Unterschied.
Wie wichtig die eigene Geschlechtsidentität für Kinder und Jugendliche ist, zeigt das anonymisierte Fallbeispiel, das du mir im Voraus zugeschickt hast. Julian ist 16 Jahre alt und trans. Er wurde als Mädchen im Unispital Basel geboren und wächst so auf. Aber schon früh hat er das Gefühl, im falschen Körper zu leben. In der Primarschule beginnt er erstmals, sich darüber Gedanken zu machen und es anzusprechen. Mit 14 Jahren weiß Julian, er ist trans. Er wagt schließlich den nächsten Schritt. Er bittet sein Umfeld, ihn nun Julian zu nennen und seinen alten Namen nicht mehr zu brauchen. Er schneidet sich die Haare kurz und trägt nur noch Jungkleider. Dieser Wechsel funktioniert auch mehrheitlich gut und wird so angenommen. Seine Klassenkameradinnen und Kameraden sprechen ihn nun entsprechend an. Auch seine Geschwister haben das angenommen und ihn so akzeptiert. Aber seine Eltern haben noch Schwierigkeiten damit, das Mädchen, das sie erzogen hatten, hinter sich zu lassen. Besonders seine Mutter ist noch stark zurückhaltend und versteht Julian nicht so richtig. Aber sonst integriert sich Julian als Junge. In seiner Lehre als Maler ist seine Geschlechtsidentität kein Problem. Aber obwohl er in der Schule, auf der Arbeit und in der Familie Unterstützung erhält, leidet Julian trotzdem. Aufgrund seiner hohen Stimme sticht er immer noch hervor und auch sein Körper zeigt noch weibliche Merkmale. Auch die Menstruation, die er jeden Monat durchmacht, zehrt an seiner psychischen Gesundheit. Gleichzeitig zeigt Julian immer mehr depressive Symptome. Er kapselt sich ab und zieht sich zurück. Gerade mit seinen Eltern spricht Julian kaum mehr. Eine Hormontherapie war für ihn bisher kein Problem, aber mittlerweile zieht er es immer mehr in Betracht. Jochen, wie geht es jetzt weiter?
Wir dachten bei Julian ganz, ganz lange, dass Julian noch nicht eine Entscheidung getroffen hat, ob er jetzt Maßnahmen, und zwar medizinische Maßnahmen, ergreifen möchte, um eine Geschlechtsumwandlung zu machen. Und haben mit Julian über Monate hinweg gemeinsam diese Themen bearbeitet, wo er sich findet, wie er sich fühlt, wie er vielleicht mit den Anforderungen von außen zurechtkommen kann. Und sind aber mittlerweile an dem Punkt, wo wir glauben, dass diese depressiven Symptome, die er zeigt, vielleicht auch ein bisschen die Problematik darstellen, dass er den Konflikt mit den Eltern nicht eingehen kann und ihnen kommunizieren kann, dass sein Wunsch, diese Umwandlung langsam in die Wege zu leiten, sehr, sehr groß ist. Das war dieses nicht miteinander sprechen können in der Familie. Und wir haben ihm logischerweise nicht die Entscheidung abnehmen können oder ihn auch nicht gedrängt in irgendeine dieser Richtungen. Das würde man nicht tun, sondern man ist da immer ergebnisoffen. Aber wir haben ihn unterstützt insofern, als er vielleicht diesen Wunsch besser kommunizieren lernt und das Verständnis bei den Eltern für seine Situation versucht zu erhöhen über, wir nennen das Psychoedukation. Im Grunde genommen geht es dort um Informationsvermittlung zu dem Thema. Und da stehen wir mittendrin. Es hat noch keine Therapie begonnen, aber wir sind der Meinung, die Familie ist auf einem insgesamt guten Weg. Die werden zusammenfinden. All das braucht natürlich Zeit. Und da sind wir momentan.
Eigentlich kann ein Jugendlicher ja alleine bestimmen, ob er oder sie eine Hormontherapie machen will. Sie gelten als urteilsfähig, aber ihr zielt einen gemeinsamen Beschluss eigentlich an. Wie genau sieht das so aus? Wie wollt ihr zu einer Einigung kommen?
Es ist tatsächlich so, dass wir in der Abklärung zuallererst immer schauen, ist das Kind urteilsfähig. Das heißt, kann es selber entscheiden in seiner Situation, welche Maßnahmen, welche medizinischen Therapien es in Anspruch nimmt. Und wir haben in der Schweiz die Situation, dass man sagt, bis zum 12. Lebensjahr ist eigentlich ein Kind nicht urteilsfähig. Da müssen die Eltern entscheiden. Ab dem 16. Lebensjahr ist ein Kind in der Regel urteilsfähig. Da müsste man Gründe haben, warum es das nicht ist. Beispielsweise eine ganz starke kognitive Beeinträchtigung. Also eine geistige Behinderung wäre ein Grund. Aber fast, da gibt es kaum andere Gründe, die Urteilsfähigkeit negieren würden. Und zwischen dem 12. und dem 16. Lebensjahr ist so ein bisschen ein Graubereich, wo wir uns an der Reife kognitiv und emotional von dem Kind orientieren. Und wenn das Kind urteilsfähig ist, dann darf es alleine entscheiden. Aber natürlich ist das für das Familiennetz nicht das, was wir anzielen, sondern was wir anzielen, ist ein gemeinsamer Entscheid. Ein Entscheid, den alle mittragen können. Ich kann behaupten, dass wir das in 99% der Fällen hinbekommen, zumindest mit einem Elternteil. Manchmal ist es tatsächlich so, dass der andere Elternteil nicht ganz im Boot sitzt. Dann gibt es vielleicht die Möglichkeit, wenn dann die Entscheidung getroffen ist, die Pubertät zu arretieren, Pubertät zu blockieren, nennen wir das. Das sind Schritte, die noch voll reversibel sind. Da wird ein Medikament gegeben, das quasi macht, dass man als Kind stehen bleibt. Und wenn man das Medikament aufhört, dann setzt die Pubertät ein. Der Sinn der Sache ist, dass man Zeit gewinnen kann bis zu einer Entscheidung. Das kann man aber nicht auf Dauer so aufrechterhalten, sondern das geht maximal, also ich glaube, wenige Jahre gut. Ich bin jetzt kein Endokrinologe, aber das ist eine relativ kurze Zeit, die das geht. Danach kommen Hormontherapien in Frage. Und die Hormontherapien sind nur noch teilweise reversibel. Wir können dann nicht mehr ganz sagen, dass das voll umkehrbar ist. Und da geht es dann in der Beratung tatsächlich auch darum, dass wir mit dem Kind anschauen, hey, besteht die Möglichkeit, dass du in 10, 15 Jahren sagst, dieser Entschluss war jetzt nicht gut. Ich bereue, dass ich diesen Entschluss, der nicht mehr voll umkehrbar ist, gemacht habe. Das ist ein Thema, das ganz, ganz wichtig ist in unserer Zusammenarbeit mit Kindern, mit der Problematik. Und dann erst, wenn dieses Thema durch ist, kommt irgendwann das Thema überhaupt erst in Frage der operativen Maßnahmen. Und da ist in der Schweiz so geregelt, dass da immer die Eltern vor dem 18. Lebensjahr zustimmen müssen. Ja, ich kann in meinem Fall sagen, dass wir pro Jahr ungefähr 30 Kinder abklären. Ich mache das seit 2020. Ich hatte noch keinen einzigen Fall, der tatsächlich dann operative Maßnahmen vor dem 18. Lebensjahr in die Wege geleitet hätte.
Wir haben das im Fallbeispiel gehört. Julian wird weitestgehend von seinem Umfeld aufgenommen. Aber gerade bei seinen Eltern findet er wenig Anklang. Welche Rolle spielt denn die Akzeptanz des direkten Umfelds?
Eine ganz zentrale. Wir wissen heute, dass die psychischen Erkrankungen, die da auftreten können, eigentlich Begleiterkrankungen sind, die nichts mit der Geschlechtsidentität oder der Inkongruenz zu tun haben, sondern quasi durch die Reaktion des Umfelds auf dieses andere Gefühl, dieses Anderssein entstehen. Das sind vor allem Angststörungen, Depressionen, Selbstverletzungen und Suizidalität und bis zu einem gewissen Grad auch Drogenabusus, den wir sehen, der zunimmt, wenn das Thema falsch verarbeitet wird. Und früher gab es beispielsweise, ich kenne eine Studie aus den USA, wo noch Konversionstherapien eingesetzt wurden. Das heißt, wo die Intention der Therapie war, diesen Prozess umzukehren und diese Geschlechtsidentität dann wieder rückgängig zu machen. Und wir wissen, dass da die Suizidalität viel, viel höher ist als bei Kindern, die solche Therapien nicht bekommen haben.
Inwiefern brauchen Kinder mit einer anderen Geschlechtsidentität psychiatrische Unterstützung?
Dann, wenn der Leidensdruck da ist, dann, wenn sie Komorbiditäten, also Begleiterkrankungen haben, wie Depressionen, dann, wenn sie abgelehnt werden vom Umfeld, in dem Sinne, als dass sie, also dass wir versuchen, sie stärker zu machen, ihre Abwehrmechanismen zu stärken. Und dann, wenn sie Fragen haben, wie es weitergehen soll, dann macht es Sinn, professionelle Hilfe zu holen.
Wenn es um das Thema Geschlechtsidentität bei Kindern und Jugendlichen und geschlechtsangleichende Maßnahmen geht, haben viele Angst, dass ihre Kinder vorschnell zu nicht umkehrbaren Operationen gezwungen werden oder dass die Kinder und Jugendlichen gar nicht so richtig wissen, was sie denn überhaupt wollen. Wie berechtigt sind solche Ängste?
Die Entscheidungen treffen immer die Kinder, wenn sie urteilsfähig sind und in der Regel gemeinsam mit den Eltern. Gezwungen dürfen sie gar nicht werden nach dem Schweizer Rechtssystem. Vielleicht das große Thema sind immer diese operativen Maßnahmen, die gerade in der Politik waren und auch in manchen Kantonen gerade verboten werden. In der Schweiz gab es letztes Jahr 450 operative Maßnahmen für Menschen mit einer Transgender-Problematik und 20 davon waren unter 18. Ich selber habe das eben noch nie bei Patienten von uns in die Wege geleitet. Wir hatten aber einen Fall, und das ist jetzt ein extremes Beispiel, wo wir kurz davor waren, dann eine andere Lösung gefunden haben, ein Mädchen. Das soll nur verdeutlichen, wie groß der Druck da wird, dass ich versucht habe, die Brüste abzuschneiden. Ein 14-jähriges Mädchen, weil sie so sehr ihre Geschlechtsmerkmale abgelehnt haben. Das heißt, wenn da die Türe zugeht, politisch zugeht, dann nehmen wir uns eine Chance, die manchen Menschen wahrscheinlich das Leben retten kann, aber die extrem selten gebraucht wird. Und das wird wahrscheinlich auch so bleiben.
Genau, du hast die politische Ebene schon angesprochen. Die Zürcher Gesundheitsdirektorin hat unlängst vom Bund gefordert, ein Verbot für geschlechtsangleichende Operationen bei Minderjährigen zu prüfen. Zukünftig sollen solche OPs erst nach dem 18. Geburtstag möglich sein. Das Universitätsspital Zürich hat solche Operationen schon heute auf Ausnahmefälle beschränkt. Die Zürcher Gesundheitsdirektorin sagt dazu: Wer dann im Alter von 18 Jahren immer noch der Meinung ist, im falschen Körper zu leben, kann sich immer noch operieren lassen. Gleichzeitig zeigen aber Studien, dass Transjugendliche ein deutlich höheres Risiko für suizidales Verhalten zeigen. Die Wahrscheinlichkeit eines Suizidversuchs ist über 7-mal höher bei queeren als bei nicht-queeren Personen. Das Risiko für psychische Erkrankungen und Abhängigkeit von Suchtmitteln ist bei ihnen ebenfalls deutlich erhöht. Hier ist wichtig anzumerken, das hast du auch schon gesagt, das erhöhte Risiko für Suizid etc. lässt sich nicht unbedingt auf die Geschlechtsidentität an sich zurückführen, sondern auf belastende Erfahrungen wie durch Mobbing in der Schule oder fehlende Unterstützung im persönlichen Umfeld. Vor diesem Hintergrund, Jochen, welche Auswirkungen hätte denn ein Verbot von operativen Geschlechtsangleichungen auf die psychische Gesundheit von Jugendlichen?
Also wie du gesagt hast, ist ich möchte ein bisschen ausholen, sind die medizinischen Maßnahmen, die wir einsetzen, Das sind seltene Maßnahmen, die dann eingesetzt werden, wenn der Leidensdruck extrem groß ist und wo wir wissen, dass Suizidalität, Selbstverletzung deutlich abnimmt, wenn sie eingesetzt werden. Und das trifft oft auch auf die Hormone zu, auf die Hormonbehandlung. Wir wissen, dass die Jugendlichen, die hormonbehandelt werden, dass es denen psychisch besser geht. Und bei den operativen Maßnahmen ist es nochmal eine Stufe mehr des Ganzen. Die sind noch seltener, eben 20 maximal in der gesamten Schweiz. Und wenn da die Türe zugeht, befürchte ich, dass die Suizidalität und der Leidensdruck für diese Menschen noch deutlich größer wird, als er ohnehin ist. Das wäre definitiv nicht gut, wenn man eine solche Option als Ausnahmeintervention nicht behalten dürfte. Und sehr, sehr schade. Ja. Sehe ich problematisch.
Welche Maßnahmen der Geschlechtsangleichung außer Operationen gibt es denn sonst noch?
GnRH-Blockaden, das ist diese Pubertätblockade, eben die eine Zeit lang eingesetzt werden kann ab dem Beginn der Pubertät. Das würde man bei den Jungs ab 11 ungefähr beginnen, je nachdem, wie das Kind natürlich entwickelt ist, aber frühestens ab dem 11. Lebensjahr. Bei den Mädchen manchmal, die sind ein bisschen früher dran, ab dem 10. Lebensjahr. Danach die Hormontherapie, da kriegt ein biologisches Mädchen, das zum Mann werden möchte, Testosteron. Ein Mann, der zur Frau werden will, Östrogen und Testosteronblockade. Und zu guter Letzt dann eben operative Maßnahmen, wo ich selber eben kein Spezialist bin, weil wir das selbst noch nie indiziert haben, weil es de facto nicht notwendig war. Das sind die medizinischen Möglichkeiten, die wir haben. Allen zuvorderst aber stehen all die psychotherapeutischen Möglichkeiten, mit denen jede Betreuung, jede Begleitung, jede Therapie beginnt. Und da geht es darum, dass wir den Kindern helfen, eine soziale Transformation zuallererst zu machen. Das ist eigentlich der wichtigste Schritt, nämlich in die Rolle des anderen Geschlechts zu schlüpfen, indem man sich äußerlich mal verändert, in die Kleider des anderen Geschlechts schlüpft, dann Namensveränderungen macht. Das ist der initiale Punkt, wo wir versuchen, das Coming Out wie zu unterstützen, wenn das gewünscht wird.
In vielen anderen Ländern müssen sich Betroffene mehrere psychiatrische Gutachten einholen, bevor ein solcher Eingriff überhaupt gesetzlich zugelassen wird. Wie sieht denn die Situation in der Schweiz aus und gerade im Baselland?
Die Schweiz orientiert sich insgesamt an internationalen Standards für Transgender-Gesundheit. Und das heißt, es braucht, oder wir machen das so, dass eine Fachstelle, die orientiert, und zwar an Leitlinien orientiert, eine diagnostische Abklärung macht, wo wir einerseits natürlich schauen, hey, was ist die Grunddiagnose? Ist diese heute Genderdysphorie, morgen Genderinkongruenz, ist die erfüllt? Das ist vor allem die Zeitdauer ist ein Faktor. Ist das eine Momentaufnahme oder ist das was schon ganz lange besteht? Dann geht es eben weiter, wenn der Wunsch besteht, dass eine medikamentöse Therapie in Anspruch genommen wird, dann stellen wir eine Indikation und geben das Kind weiter an die Endokrinologie. Und dann gibt es dort wiederum einen Arzt, einen unabhängigen Arzt, der dann entscheidet, ob er das auch so sieht oder nicht. Und das alles ist natürlich geleitet am Wunsch des urteilsfähigen Kindes. Da wird nichts irgendwie über das Kind hinweg entschieden. Und alle Interventionen, alle Begleitungen, die wir machen, die sind ergebnisoffen. Es kann genauso gut auch sein, dass ein Kind zurückkehrt und sagt, nein, das war eigentlich ein falscher Weg oder für mich ist gar nicht der Wunsch. Spannend ist, vielleicht, dass ich das noch erwähne, es gibt Langzeituntersuchungen, wie viele Menschen tatsächlich dann bedauern, eine operative Maßnahme gemacht zu haben. Und das ist unter 1%. Das ist immer noch viel, logischerweise, weil das sind Maßnahmen, die sind stark. Aber das sind sehr, sehr wenige. Und da bin ich froh drüber. Und unser Job ist, dass wir dieses 1% noch besser erkennen in unserer Behandlung, in unserer Diagnostik.
Genau, wir haben das schon angesprochen, die Nichtübereinstimmung des biologischen mit dem gefühlten Geschlecht kann zu starken psychischen Belastungen der Betroffenen führen und das gerade in einer Phase, in der Jugendliche ohnehin schon oft empfindlich und verletzbar sind. Wie können Eltern denn wissen, wann ihre Kinder professionelle psychiatrische Unterstützung brauchen?
Eben professionelle psychiatrische Unterstützung dann, wenn der Leidensdruck groß ist, wenn sie sich zurückziehen, wenn sie traurig werden und traurig bleiben und nicht nur für einen Moment traurig sind, wenn sie gemobbt werden und wenn sie Fragen haben. Ich glaube, das sind die wichtigsten Punkte, wo wir sagen, hey, da macht es Sinn, wenn man zu uns kommt. Ja.
Genau. Wie könnt ihr denn in der Psychiatrie diese Kinder und Jugendliche unterstützen? Gibt es spezielle Therapiemethoden?
Wir sprechen im Grunde nur dann von Therapie, wenn tatsächlich ein psychiatrisches Störungsbild vorherrscht, das heißt, wenn eine Depression da ist. Ansonsten sprechen wir von Begleitung. Da geht es darum, dass wir Fragen beantworten, dass wir eben den Rahmen schaffen, dass das Kind selbst nach der Identität suchen darf, unter sicheren Bedingungen, dass wir Fragen der Eltern beantworten, dass wir helfen, wenn das gewünscht wird, bei der sozialen Transformation, bei der Aufklärung von Peers. Da wird sehr, sehr viel Informationsvermittlung gemacht und da versuchen wir auch natürlich Kontakte, wenn das gewollt wird, herzustellen zwischen Jugendlichen, denen es ähnlich geht, also quasi zu anderen Peers, um einen Austausch an Erfahrungen zu ermöglichen und auch dieses Gefühl der Isolation, das viele haben, ein bisschen besser zu machen.
Wir kommen langsam zum Abschluss. Was wünschst du dir denn, wie die Gesellschaft mit Kindern umgehen soll, die sich mit einem anderen oder gar keinem Geschlecht identifizieren?
Ich wünsche mir natürlich, dass die Gesellschaft offen ist für andere Einstellungen, für andere Lebensentwürfe. Ich wünsche mir, dass möglichst viel Verständnis besteht bei denen, die das vielleicht heute nicht haben. Und ich denke, dass Geschlechtsidentität, das ist etwas, was eben, das habe ich jetzt versucht darzustellen, das ist nicht binär, das ist nicht das eine oder das andere, sondern ganz, ganz viel dazwischen. Und das ist manchmal nicht ganz einfach verstehbar. Ich wünsche mir, dass die Kinder einen Rahmen kriegen, um da suchen zu dürfen, sich auf die Suche machen zu dürfen und das möglichst ergebnisoffen. Ja. Und ohne Interventionen der Politik, denn ich glaube, die Politik hat da nicht unbedingt was verloren.
Eine letzte Frage noch. Welche Mythen über Transidentität bei Kindern und Jugendlichen würdest du am liebsten aus der Welt schaffen?
Eins ist sicherlich, dass der Mythos, dass Transidentität durch psychische Erkrankungen verursacht wird. Es ist genau umgekehrt. Es sind das Ablehnen, das Gefühl, dass man abgelehnt wird, das erzeugt dann die psychische Erkrankung. Ich würde auch auflösen wollen, dass es heißt, das ist nur eine Phase. Das ist in der Regel ein stabiles Gefühl, das über lange Zeit bestehen bleibt. Und ich würde auch auflösen wollen, dass das alles ja nur durch die Medien verursacht wird, denn das ist in der Regel ein ganz starkes inneres Gefühl, das da ist und nicht unbedingt von außen gemacht wird. Ich glaube, das sind so ein paar Dinge.
Ich hoffe, wir konnten ein verwirrendes Thema etwas entwirren und ein neues Verständnis entwickeln. Danke dir, Jochen, für das spannende Gespräch.
Vielen Dank, Stefanie.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Wir freuen uns auch über eure Bewertungen und Feedback. Für mehr Informationen rund um unsere Themen und Angebote schaut auf unserer Webseite vorbei oder folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Hier werden wir auch noch Fotos und Videos hochladen und weitere Hintergrundinfos mit euch teilen. Die Links findet ihr in der Folgenbeschreibung. In der nächsten Folge sprechen wir mit Silvia Tennis über den Berührungspunkt zwischen Trauer, Depression und Demenz und welchen Einfluss sie gegenseitig haben. Danke und bis zum nächsten Mal.